Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Heute möchte ich mal wieder einen kleinen Abstecher in die Kultur machen. Diesmal begeben wir uns auf eine virtuelle Stadtführung durch die Arbeitswelt im historischen München. Dafür begrüße ich sehr herzlich meinen Interviewgast, die Münchner Gästeführerin Ingrid Oxford. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist. München ist keine besonders alte Stadt und hat weder Wurzeln bei den Römern noch bei den Kelten. Viele Stadtviertel oder Ortschaften rund um München herum sind viel älter als München selbst, denn München wurde erstmals urkundlich 1158 erwähnt als Forum apud Munichen, was Markt bei den Mönchen bedeutet. Der Gründungszweck war also tatsächlich, Geld von den Händlern zu kassieren, die die Isar auf dem Weg nach Norden und Westen überqueren mussten. Wer kam denn auf die Idee, eine Zollstation anzulegen, die sich im Laufe der Zeit zu einer Stadt und später zu einer Metropole entwickeln sollte? Und was war der Anlass dazu?
Der Anlass war, ja, Sie haben schon gesagt, Geld. Ein weiterer Anlass war, dass Bayern damals einen neuen Herzog bekommen hat, Heinrich der Löwe aus Braunschweig. Der war aber nicht wirklich an Bayern interessiert, sondern nur an Geldeinnahmen. Salz ist schon viel länger das weiße Gold gewesen und auf dem Weg Salzhandels konnte man viel Geld verdienen durch Zoll. Bis dahin hat der Bischof von Freising in Feringa, dem heutigen Föhring, diese Zollstation unterhalten. Heinrich der Löwe hat die Zollstation verlegt. Man geht davon aus, dass irgendwelche Übergänge waren. Heinrich der Löwe hat dann wohl die Salzstraße umlegen lassen und hat sie dorthin zur Isar geführt, wo man sie auch überqueren konnte. Das ist der Bereich unserer heutigen Ludwigsbrücke. Und dann führt der Weg auch nicht ganz zufällig dahin, wo schon Menschen waren, nämlich die Muniche auf dem heutigen Petersberg. Munichen, die Mönche.
München wurde also zunächst als Isarübergang gegründet, entwickelte sich zum kleinen Marktort und konnte mit Hilfe der Zolleinnahmen seinen Betreibern zu Wohlstand verhelfen. Das klingt ja recht erstaunlich. Gab es neben Salz auch andere Handelswaren und Handelsbeziehungen?
Ja, die gab es. Wobei Salz tatsächlich das weiße Gold war und wird es sogar in den Namen von manchen damals erfolgreichen, reichen Bürgern hören. Lieb Salz zum Beispiel. Salz war wirklich das Wesentliche. Das Salz aus Salzburg, Bad Reichenhall. Hall ist das keltische Wort für Salz und jeder Mensch braucht Salz zum Leben. Salz war die einzige Möglichkeit, Waren haltbar zu machen durch Einkötteln. Also Salz war unendlich wichtig. Aber man brauchte natürlich auch andere Dinge. Und gerade als dann hier nicht nur eine Zollstation mit ein paar Zöllnern war oder einem Schmied dazu für die Händler und vielleicht eine Gaststätte, als dann daraus innerhalb von weniger als 100 Jahren eine Stadt wurde und in dieser Stadt auch immer mehr erfolgreiche und sprich auch vermögende Leute gelebt haben, dann brauchte man auch immer oder wollte man einfach auch immer mehr Waren haben. Was hier nicht produziert wurde, hat man dann sehr gerne aus dem Süden importiert. Venedig, das war so das Eingangstor für Luxuswaren, zum Beispiel für Gewürze oder Olivenöl, auch Wein. Lange Zeit war ja dann der Handel von Venedig nach Mittenwald verlegt. Vielleicht haben manche schon davon gehört, vom sogenannten Bozener Handel. Der war von 1481 bis 1679, also fast 200 Jahre, nicht in Bozen, sondern in Mittenwald. Mittenwald hat damals überhaupt eine große Bedeutung gehabt, weil die ganzen südlichen Waren, Luxuswaren hier, auf Flößen nach München und sogar noch weiter transportiert werden konnte. In Hochzeiten, das war dann natürlich später, sind dann zum Teil 6000 Flöße jedes Jahr über die Isar gekommen mit Waren. Also wir hatten vor allem die Luxuswaren aus dem Süden, Dann ist aber auch nach München zum Beispiel Holzkohle aus Tölz importiert worden oder Eisen aus der Steiermark. Fragt man sich natürlich auch, und was hat München exportiert? Im Handel gehört ja eigentlich beides, aber es war nicht so viel. Es war zum Beispiel Papier. Wir hatten schon vor 1000 in München eine Papiermühle, Tuch. Manche Münchner Kleinhändler waren weit außerhalb von Bayern unterwegs. Aber letztendlich ist München eine Nebenstraße geblieben, was den großen Handel in Europa betroffen hat. Nürnberg, Augsburg, das waren große Handelsstädte mit großen Handelsgesellschaften. Bei uns hier sind fast alle wichtigen Wege dann immer nach Süden verlegt worden. Das ist dann weitergegangen, Salzburg-Tauern zum Beispiel. Die Kesselbergstraße, die ist schon in vor Jahrhunderten angelegt worden, später dann auch das Inntal. Also es war natürlich viel Handel, aber nicht der ganz große überregionale Handel.
Natürlich hat sich das im Laufe der Zeit auch alles verändert. Was hat sich denn ab dem 16. Jahrhundert verändert?
Bis zum 16. Jahrhundert kann man davon ausgehen, dass München weitgehend von den Bürgern regiert, verwaltet, geprägt wurde, auch wirtschaftlich geprägt wurde. Aus den vielen Menschen hier haben sich dann eben gerade diese Bankiers oder Händler als die führende Schicht entwickelt. Auf der anderen Seite hat es dann auch Handwerker gegeben, da kommen wir drauf, die erfolgreich waren. Aber um 1600 rum hat der Staat mehr eingegriffen. Der Staat, wir sind Mitte des 16. Jahrhunderts, bei Wilhelm V., der Geld gebraucht hat. Der hat die reichen Familien eher weggedrängt, hat den Salzhandel an sich gezogen, damit er die Steuern verdienen konnte. Ab dieser Zeit haben sowohl die Wittelsbacher als auch Kirche mehr Einfluss auch auf die Wirtschaft genommen. Die Handelsleute, die vorher reich geworden sind, die hatten auch gar nicht mehr so viel Interesse am Arbeiten. Die sind dann eher so als Landadel ganz gern am Aufsand raus und haben sich dann in höhere Schichten verabschiedet.
Was erinnert denn heute noch an die historischen Handelsplätze in München?
Wir haben zum Beispiel noch einige Märkte. Der Rindermarkt, logischerweise wurden dort Rinder gehandelt, mit dem Rindermarktbrunnen. Wir haben im Bereich des Angerviertels den Rossmarkt, Pferdehandel. Wir haben die Weinstraße, weil dort der Weinhandel war. Der Marienplatz erinnert vom Namen her eigentlich nicht mehr an Markt, aber das war der zentrale Marktplatz, wo jeden Tag, 7 Tage in der Woche Markt gehalten wurde. Dort gibt es noch einen Fischbrunnen, weil dort eben die Fische ihre Fische verkauft haben. Viktualienmarkt, das ist eher was vom 19. Jahrhundert, da müssen wir dann einen Sprung, wir waren ja vorher so weit in der Vergangenheit, mal in etwas nähere Zeit bringen. Denn Viktualien ist ein Wort für Lebensmittel, aber der Viktualienmarkt war ja ursprünglich das Heilig-Geist-Spital. In dem Bereich war die wichtigste Sozialstation Münchens. Erst im 19. Jahrhundert ist ja dann der Markt auf diesen Bereich des aufgelassenen Klosters gezogen, weil München Hauptstadt vom Königreich wurde. Man wollte einfach den später dann Marienplatz genannten Platz nicht mehr als permanenten Markt zu sehr überbenutzen. Ja, und natürlich erinnern uns unsere heutigen Märkte, die wir in München haben, größtenteils zumindest noch an diese Vergangenheit, vor allem unsere Tulpen. Woher der Name Tulp kommt, ist etwas umstritten. Manche meinen von Indultum der Ablass, sind wir wieder mal beim Lateinischen. Denn dann kamen viele Leute zusammen, wo es einen Ablass gegeben hat. Aber wie auch immer, es gab immer wieder Märkte, Nikolausmärkte zum Beispiel, wo Leute zusammengekommen sind. Und diese Tradition, die hat sich bei einigen Sachen bis heute fortgesetzt. Die Dulch war früher im Sommer. Es gibt ja noch eine Dulchstraße, die vom Jakobsplatz Richtung Westen führt. Und dort war ursprünglich die Dulch, also dieser Markt, der dann später eben in der Au gelandet ist. Aber das geht aufs Mittelalter zurück. Und dann habe ich gerade schon den Nikolausmarkt erwähnt, der ursprünglich bei der heutigen Michaelskirche war, weil da eine Nikolauskapelle war. Daraus hat sich im Laufe der Zeit dann der Christkindlmarkt entwickelt. Also Märkte, wo Menschen zusammengekommen sind, hat es immer Märkte gegeben und die ziehen auch heutzutage noch die Leute sehr an.
In vielen Städten gibt es einen Kornmarkt. Den gibt's in München aber nicht, oder?
Es hat natürlich einen Getreidemarkt gegeben, der war permanent auf dem heutigen Marienplatz, der einfach der Platz war. Und da kann man sich vorstellen, dass jahrhundertelang permanent dort quasi Getreidesäcke rumgestanden sind. Mit allen Nebenwirkungen auch. Manchen Kirchen gefällt es dort. Im 19. Jahrhundert hat das wirklich nicht mehr in eine Hauptstadt eines Königsreichs gepasst. Und so hat man dann beschlossen, eine Schrannenhalle zu bauen. Schranne ist ein altes Wort für Getreide. Also unsere jetzige Schrannenhalle, die geht auf Getreidemarkt zurück. Nur wurde dann bald das Getreide hauptsächlich über den Bahnhof angeliefert und die Halle war weit weg. Also so richtig als Getreidehalle hat sich das nicht etablieren können. Darum haben wir jetzt eine Schrannenhalle ohne diese große Geschichte, weil die für sehr viel anderes dann benutzt wurde. Und wir wissen ja vielleicht, dass die dann sogar jahrelang verschwunden war, bis sie wiederentdeckt wurde und jetzt ist nur noch ein Teil da, italienischen Leben drinnen.
München wurde 1158 zunächst als Zollstation gegründet, um den Salzhändlern, die über die Isar mussten, Zoll abzukassieren. Zur Stadt wurde München erst einige Jahrzehnte später. Der Gründungsgrund war tatsächlich anfangs nur der Salzhandel, denn Salz galt als das weiße Gold, das vom Süden nach Norden transportiert wurde, und die Händler mussten an dieser Stelle die Isar passieren. Ab 1430 gab es gar ein Salzwegsmonopol für München, was zur damaligen Zeit bestimmt der Lizenz zum Gelddrucken gleichkam. Nach der Pause hören wir von Ingrid Oxford, was heute noch an das historische Handwerk von der damals wachsenden Stadt erinnert.
LoRa München auf der 92.4, kein Kommerz auf Megahertz.
Weiter geht's mit unserem virtuellen Stadtrundgang durch München, wo wir uns die historische Arbeitswelt Münchens anschauen. Mein Interviewgast ist die Münchner Gästeführerin Ingrid Oxford. Wir haben gerade gehört, dass München als Zollstation gegründet wurde, die Siedlung den Status als Markt erhielt und erst Jahrzehnte später als Stadt erwähnt wurde. Das Wort München entwickelte sich aus Munichen, was dem heutigen Wort Mönche entspricht. Sobald sich Menschen in größeren Gruppen ansiedeln, muss sich auch Handwerk etablieren, um das Leben im Verbund zu organisieren und am Laufen zu halten. Wie ist das Handwerk entstanden?
Handwerk hat es natürlich immer schon gegeben. Also Menschen, die mit Hand irgendwas produzieren. Wir in München, da war das Handwerk oder die Leute, die mit der Hand gearbeitet haben, ziemlich auf dem Land, weil es ja keine Städte noch gegeben hat. Das waren Bauern, die mehr oder weniger nebenberuflich irgendwas hergestellt haben, was man als Bauer, als Werkzeug braucht. Die haben quasi als Schmied nebenbei gearbeitet. Also der Ursprung war wirklich Nebenerwerb. Das hat sich erst geändert, als die Städte gegründet worden sind. Und die große Zeit war ja dann zum Beispiel, als in München gegründet wurde, so ab dem 12. Jahrhundert. Da sind dann nämlich Leute gewesen, die vielleicht nur noch nebenerwerblich eine Kuh gehabt haben, also so ein kleines bisschen Landwirtschaft für sich betrieben haben. Hauptberuflich haben sie als Handwerker gearbeitet. Das hat Zusammenhang mit der Gründung der Städte. Also eigenständig, selbstständig, gewerblich arbeiten ist Handwerk und das gibt es bei uns eben, seit es die Städte so gibt.
Eine komplexer werdende Gesellschaft benötigt differenzierteres Können. Wie kam es zu den Handwerksberufen?
Ja, stellen wir uns mal die Entwicklung von München vor. Am Anfang zur Zollstation. Da braucht man natürlich dann auch schon mal einen Schmied und so weiter dabei. Jetzt aber die Stadt. Im Stadtbezirk waren die Wittelsbacher Adelige, die hatten einen ganz anderen Lebensstil, die viel mehr Gebrauch hatten als so ein normaler kleiner Bürger. Dann die Handelsfamilien, die waren auch reich. Und wenn man Geld hat, dann will man bequemer, schöner und so weiter leben. Und so hat sich dann die Berufswelt spezialisiert. Es gab dann bis hin zum Baumeister, es gab Schreiner, es gab Steinmetze, Gerüstbauer, der Schmied, Schnitzer, Drechsler. Also wenn man jetzt bloß mal diesen Bereich nimmt, immer mehr Aufteilung. Dann die Lebensmittel, da gab es den Müller, den Bäcker, den Fischer, Koch, Gastwirte. Die feinen Herrschaften wollten die Haare schön haben, einer musste also den Bart zuschneiden können, oder Lederberufe, der Sattler, der Polsterer und so weiter. Metallberufe sind auch gekommen zum Schmieden von Werkzeug, aber auch von Waffen. Und es hat allgemein, kann man sagen, bis circa 1500 sowas gedauert, bis endlich Handwerker auch als Künstler anerkannt worden sind. Führer, so um 1500, war das erste Mal ein Künstlerstar. Bei den Musikern hat es dann noch mal 100 Jahre länger gedauert, weil auch Musiker, die waren schon immer ein bisschen verdächtig. Orlando Di Lasso, unser großer Popstar aus der Zeit um 1600 plus hier in München, der wurde dann wirklich als Künstler, als Musiker anerkannt. Aber es war ein langer Weg.
Welches Ansehen hatten Handwerksberufe?
Am Anfang wenig, denn Handwerk heißt ja auch körperliche Arbeit. Und ich sehe da durchaus Parallelen in unsere heutige Zeit, wo es ja auch sehr schwierig ist, Nachwuchs fürs Handwerk zu finden, denn wer will sich die Hände schmutzig machen? So war es auch früher. Die Handelsleute, die mussten also nicht so schwer arbeiten und die haben auch mehr verdient. Körperliche Arbeit wurde dann erst mehr angesehen, als man überhaupt mal auch aus der Bibel heraus eine gewisse Begründung dafür gefunden hat, obwohl die halt auch so wichtig waren. Aber das Ansehen ist eigentlich dann auch mit den Zünften erst so richtig gestiegen. Übrigens, unter den Handwerkern hat es auch noch welche gegeben in der Gesellschaft. Das waren die Bauern an sich. Die waren ja nicht frei. Und darunter waren noch die sogenannten unehrlichen Berufe, darunter auch die Prostituierten und der Henker.
Was haben denn die Zünfte dargestellt?
Die Zünfte waren ein Zusammenschluss von Handwerkern. Das hat sich auch erst nach und nach entwickelt. Es musste eine gewisse Menge Handwerker da sein. Die hatten verschiedene Aufgaben. Sie waren zuständig für die Ehrbarkeit und für die Nahrung ihrer Mitglieder. Aufgabe der Zünfte war Qualitätssicherung, wobei der Staat da auch mitgewirkt hat. Es hat schon im 14. Jahrhundert Gewerbepolizei gegeben bei uns, wobei manchmal auch sogar schlechte Ware vernichtet wurde. Aber die Zünfte an sich haben für die Qualität gesorgt. Dann war sehr wichtig die soziale Absicherung. Man wollte zum Teil auch möglichst gleiches Einkommen für alle haben, zum Beispiel die Flößer. Das war ja auch ein besonders gefährlicher Beruf. Die haben alle Einkünfte in einen Geldtopf rein und daraus dann alle bezahlt. Wenn einer krank geworden ist und so weiter, sollte unterstützt werden. Wir haben viele, das sollte unser Sozialstaat machen, auch übernommen. Und war natürlich auch eine gewisse wirtschaftliche Verbesserung für sie da, weil wenn man mehr zusammenarbeitet, kann man sich gegenseitig unterstützen und die Waren vielleicht auch besser weiterverkaufen. Die Zünfte haben dann auch unsere Gesellschaft sehr geprägt, im Brauchtum auch, im religiösen Leben. Und ein bisschen was ist heute davon sogar noch da. Denkt man nur mal an den Münchner Metzgersprung. Im Fischbrunnen werden ja da die Metzgergesellen, die neuen, da immer gebadet und dadurch in die Welt der Erwachsenen quasi geführt. Oder auch unser Schäffler. Das geht auch noch auf das zurück.
Was sind denn Ehehaftgewerbe?
Im Ehehaftgewerbe, das ist ein ungewöhnliches Wort, das heute nicht mehr gebräuchlich ist, aber da steckt auch das Wort Ehe drinnen. Also das bedeutet was Zusammengeschlossenes. Auf dem Land hatte es die Zünfte ja nicht so gegeben. Die Ehehaftgewerbe, das waren konzessionspflichtige Gewerbebetriebe. Das heißt, welche, die von oben her überwacht worden sind, zum Beispiel die Dorfwirtschaft oder die Mühle, auch wenn es irgendwo ein Bad gegeben hat, irgendwo wollte da auch der Staat die Hand drauf haben. war eine Sonderstellung für Leute, die mehr oder weniger ein Monopolrecht gehabt haben.
Welche Orte oder Stellen erinnern heute noch an das historische handwerkliche Leben in München?
Wir haben in München noch einige Straßen, zum Beispiel den Färbergraben. In der Innenstadt, da waren halt die Gerber beieinander. Wir haben die Sporerstraße. Die Sporer waren die, die die Sporen gemacht haben, also die Reiter. Oder die Schäfflerstraße. Die Schäffler, das waren die Fassbinder. Dann haben wir einen Fischbrunnen. Der erinnert noch an, ja, Fische, also die Fische, Handwerk nicht direkt, aber das erinnert noch dran. Wir haben aber zum Beispiel auch noch Pfistermühle, Hofpfisterei, also der Pfister war der kommt vom Lateinischen, Müller und Bäcker, in dem Fall in einer Einheit für den Hof. Darum ist es ja auch in der Nähe vom alten Hof und Residenz gelegen. Wir haben aber auch die Nymphenburger Porzellanmanufaktur. Da steht jetzt zwar das Wort Manufaktur hinten dran, das heißt, es war nicht Handwerk mehr im ursprünglichen Sinne. Denn im Laufe der Zeit hat sich dann auch bei manchen Handwerken eine gewisse vorindustrielle Arbeitsteilung entwickelt. Also die einen machen halt dann Porzellan zum Beispiel die Masse, die anderen formen, die anderen bemalen, die anderen brennen. Das ist also quasi eine Fortentwicklung schon gewesen vom Handwerk, aber das ist auch immer noch da.
Wie kam es denn zu dem Nymphenburger Porzellan?
Das Nymphenburger Porzellan war anfanglich gar nicht in Nymphenburg, sondern in der Au, im Neudeck, das ist dort, wo das Landratsamt ist, in einer Firma Schloss der Wittelsbacher. Und es kam dazu, weil Porzellan unheimlich beliebt war, aber unheimlich teuer auch. Und ursprünglich hat man das ja nur aus Asien einführen können, dann wurde ja aber ab 1710 sowas in Meißen und Dresden dann schon das Geheimnis entdeckt, wie man Porzellan machen kann. Kaolin war ja das Geheimnis, also das, was man wusste, was man braucht, damit da was richtig durchgehend Weißes rauskommt. Und 1747 ist dann eben bei uns hier in München auch eine Porzellanmanufaktur gegründet worden, die dann ein paar Jahrzehnte später nach Nymphenburg gekommen ist, wo sie bis heute noch sehr erfolgreich existiert. Dann haben wir die Schäffler am Glockenspiel Marienplatz im Rathaus. Schäffler, das waren die, die die Fässer für Bier, Wein und so weiter gemacht haben. Auch Waschzuber und alles, was man aus Holzwasser dicht gemacht hat. Der Schäffler-Tanz, wenn man mal genau hinschaut am Glockenspiel, da steht ja ein Tänzer immer auf dem rechten Fuß, der andere auf dem linken und die drehen sich gegenläufig. Also es ist sogar im Glockenspiel ein bisschen kompliziert. Und unseren Schäffler-Tanz, auch wenn in München es nur noch ein Schäffler tatsächlich arbeitet, den gibt es natürlich immer noch, alle 7 Jahre. Das wissen auch viele immer zur Faschingszeit. Ja, und inzwischen dürfen da auch ja nicht Schäffler mit tanzen, weil es so viel gibt nicht mehr.
Zu welchen Uhrzeiten ist denn der Schäffler-Tanz im Glockenspiel?
Der Schäffler-Tanz ist traditionell immer um 11 Uhr, dann noch um 12 Uhr. Im Sommer wegen der Touristen auch noch um 5, also der ursprünglich um 11 Uhr angesiedelte Schäffler-Tanz ist erweitert worden, damit nicht so viele Leute auf einmal sich zusammendrängen müssen. Und vor allem, dass Tagestouristen, die nur ein bisschen Zeit haben, dann auch nachmittags das auch noch sehen können. Das gehört nämlich international zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von München.
München hat keine große Handwerkstradition. Denn München war mehr ein Handelszentrum. Wenige Straßen und Plätze erinnern noch an Handwerksberufe. Doch wer kennt sie nicht? Die Münchner Schäffler mit ihrem Schäfflertanz. Und wir werden täglich an ihren Tanz erinnert, wenn wir um die Mittagszeit am Marienplatz vor dem Rathaus stehen, wo sie traditionell um 11 Uhr, nun auch um 12 Uhr im Glockenspiel ihre Runden drehen. Die Schäffler in ihrer Tracht erinnern an das uralte Handwerk der Fassmacher. Zu Touristenzeiten ist der Marienplatz um die Mittagszeit voll und manchmal klatscht sogar das Publikum beim Glockenspiel, wenn der bayerische Ritter den Lothringer Ritter im Turnier souverän vom Pferd stößt. Nach der Pause erzählt uns Ingrid Oxford, wie es zur Bierstadt München kam.
auch wenn wir ein nicht kommerzielles...
Ohne euch wird's still bei LoRa. Wir brauchen eure Unterstützung. Spendet jetzt oder werdet Mitglied im Förderverein. Mehr dazu im Internet unter lora924.de.
Herzlich willkommen zurück bei unserem virtuellen Stadtrundgang durch München, wo wir uns die historische Arbeitswelt Münchens anschauen. Mein Interviewgast ist die Münchner Gästeführerin Ingrid Oxford. Wir haben bisher gehört, wann und wozu München gegründet wurde und wie sich München die ersten Jahrhunderte zur Stadt entwickelte. Durch die immer größer werdende Siedlung wuchs natürlich neben dem Stadtleben auch das Handwerk. Im Weiteren wollen wir uns anschauen, wie sich in München das Bier entwickelte. Denn München ist ja bekannt als Bierstadt. Wann fing es denn mit dem Bier in München an?
Ja, eigentlich seit es München gibt natürlich, weil Bier hat eine ganz lange Tradition bei uns als Getränk. Nicht nur hier jetzt in München oder Bayern, sondern schon die Römer und Ägypter haben alle in irgendeiner Form Bier getrunken. Bei den Germanen, da war das die Aufgabe der Hausfrau, Bier zu brauen, wie es Brotbacken dazugehört hatte. Und so hat man auch Bier in irgendeiner Form getrunken. Aber wer sich leisten hat können, bis circa, sag ich jetzt mal ganz grob 1600, wesentlich auch Wein getrunken. Also München war schon eine richtige Weinstadt zu dieser Zeit.
München als Weinstadt? Davon ist aber heute nichts mehr sichtbar.
Naja, wir haben immer noch eine Weinstraße. Direkt neben dem neuen Rathaus, es hat es zwar damals nicht gegeben, war Weinhandel betrieben. Zeigt uns eigentlich die Bedeutung, die Wein gehabt hat. Denn München gehört ja, wenn man mal so die Weintrinkerstatistiken anschaut, zu den vorderen Plätzen, vielleicht auch immer die Nähe zu Italien. Wer sich leisten kann früher, die haben halt auch von welschen Wein eingeführt, aus Italien und aus dem Süden rauf, wo halt einfach besser war.
Ja, und wie kam es dann zum Bier?
Da gibt es ein bisschen verschiedene Gründe. Das Bier an sich haben zuerst, habe ich schon gesagt, die Hausfrauen gebraut. Dann, als München Stadt war, die Wittelsbacher da waren, haben die das Braurecht an Patrizier vergeben, die aber selber nicht gebraut haben. Die haben das dann wieder weitergegeben und es war auch nicht sonderlich lukrativ, weil festgelegte Preise waren. Und irgendwie sind dann diese Patrizier immer weniger interessiert gewesen und schließlich hat dann eigentlich jeder, der eine gewisse Summe Geld bezahlt hat, Bier brauen dürfen. Aber der große Grund für den Umschwung war wohl schon mit dem 30-jährigen Krieg verbunden. Zum einen, weil die Leute das Weizenbrot essen sollten und nicht trinken sollten. Und weil im Krieg viele Weinberge zerstört worden sind. Es dauert lang, bis ein Weinstock wieder trägt. Getreide kann man einfach anpflanzen und am nächsten Jahr damit wieder was brauen. Es sind da ganz verschiedene Gründe reinkommen für diesen Umschwung. Manche meinen auch klimatische Gründe, aber das war so ein Konglomerat, dass man plötzlich dann mehr auf Bier umgestiegen ist.
Also Bier wurde in Bayern schon sehr früh gebraut, weit vor der Gründung von München auch erwähnt. Zunächst hat jeder Haushalt das eigene Bier gebraut. Das Wort Haushalt gab es vielleicht damals noch gar nicht. Es war die Aufgabe der Hausfrau, wobei wir auch nicht wissen, ob es das Wort Hausfrau damals schon gegeben hat oder ob es damals schon die Bedeutung hatte, die es heute hat. Wenn jeder sein eigenes Bier braute, wie war damals die Qualität?
Die Qualität war sehr unterschiedlich. Zum Teil war es Glückssache, was gerade rausgekommen ist. Das große Geheimnis war die Hefe, die hat man nicht bewusst gekannt. Und irgendwann hat man zwar mal gemerkt, wenn man Bier braut und es wird Brot gebacken, dann wird das Bier irgendwie besser. Also anscheinend sind Hefeschworen dazugekommen. Aber ansonsten hat man, damit das Bier irgendwas wird, alles Mögliche reingepanscht. Alle möglichen Wurzeln und Kräuter, Schlangenhaut und was jeder so sich ausgedacht hat, mit rein hat. Damit man was kriegt, was gegoren ist und Alkoholwirkung hat. Aus diesen Gründen wurde es den Stadtoberen und auch dem Herzog irgendwann zu bunt. Und die Münchner, die waren ja sogar noch früher sehr kritisch, die haben nämlich schon 1487 ein Reinheitsgebot erlassen. 1487, unser berühmtes bayerisches Reinheitsgebot, das ist von 1516. Das wurde in Ingolstadt erlassen. Das ist ja das älteste Lebensmittelgesetz der Welt. Und die Reinheit oder Qualität des Biers war ein Aspekt dabei. Man wollte, das war eine richtige Verordnung sozusagen oder Gesetz, wie auch immer man das nennen will, man wollte auch den Bierpreis festlegen für Sommerbier und Winterbier und hat eben reingeschrieben, dass ins Bier nur darf Wasser, Getreide in Form von Gerste und Hopfen. Drei Bestandteile. Es fehlt immer noch die Hefe. So richtig erkannt hat man die Bedeutung der Hefe erst eigentlich ein paar Jahre später. Eigentlich war damit auch kein Weißbier mehr möglich, denn im Weißbier war Weizen, aber die sollte man ja aus Gerste brauen.
Es gab ein eigenes Weißbiermonopol. Warum denn das?
Ja, Weißbier, wie gesagt, durfte man an sich nicht mehr brauen. Es hat noch eine Familie in Niederbayern gegeben, die ein uraltes Recht hatte. Die sind dann ausgestorben, dann ist das Recht auf die Wittelsbacher übergegangen. Und jetzt müssen wir uns mal wieder das 16. Jahrhundert vorstellen. Da haben wir Herzog Wilhelm V., das ist der mit der Michaelskirche und so weiter, der hat Bayern in den Staatsbankrott geführt. Der musste auch deshalb abdanken und sein Sohn, das war dann der Herzog Maximilian, der später Kurfürst geworden ist, der hat einen bankrotten Staat übernommen. Das heißt, er hat Geld gebraucht. Und dann kommt ja noch dieser unsägliche 30-jährige Krieg, der wahnsinnig viel Gelder verschlungen hat. Und seit den Fuggern war auch nördlich der Alpen bekannt, dass ein Monopol quasi eine Gelddruckmaschine ist. Und so hat der Herzog beschlossen, er hat das Recht auf Weißbier. Und angeblich soll 30% des Staatseinkommens damals zeitweise aus dem Weißbiermonopol stammt haben.
Oh.
Das war Geld in erster Linie.
Es gab ja zig Sorten Bier, also nicht nur das Weißbier. Was gab es denn sonst noch?
Ja, Sorten, da müsste man jetzt wirklich wohl sagen, jeder, der selber gebraut hat, hat eine eigene Sorte gehabt. Grundsätzlich hat es immer ober- und untergäriges Bier gegeben. Und bestimmt hat die Temperatur, die Jahreszeit, was gebraut worden ist. Denn untergäriges Bier braucht kühle Temperaturen, 6, 8 Grad, irgend sowas. Obergäriges Bier mindestens 15 Grad und so wurden die Biersorten allein von der Jahreszeit und der Temperatur bestimmt. Man hat ja dann auch bestimmt, dass von Frühling bis Herbst nicht gebraut werden darf, nur dann eben in der kühleren Jahreszeit. Und daraus haben sich viele Biersorten von allein geregelt.
Es gab ja sogar Bierbarone. Wie kam es denn dazu?
Da machen wir jetzt einen großen Zeitsprung ins 19. Jahrhundert. Bis dahin haben wir jetzt jeder braut, der ein bisschen was bezahlt. Wir haben natürlich auch zum Beispiel Klöster gehabt, die gebraut haben. Augustiner und die Paulaner, das waren ja alles Klöster. 1803 mit der Säkularisation wurde den Klöstern ja alles genommen und der Staat hat diese Braurechte übernommen. Wieder an Bürger verpachtet, verkauft und so weiter. Also im 19. Jahrhundert wird Bürgerjahrhundert. Die Bürger werden aktiv. Und am Anfang waren eben ganz viele. Aber im Laufe der Zeit kommen dann neue Technologien raus. Zum Beispiel ganz wichtig die Kältemaschine vom Herrn Linde. Plötzlich hat man das ganze Jahr über konstant Bier brauen können. Dann das Abfüllen in Flaschen. Eine riesige Steigerung von Gewinnen auch, weil man plötzlich mehr verkaufen kann und nicht nur mit seinem Krug zum Wirt gegangen ist und Bier geholt hat. Oder die Exportmöglichkeiten. Das klingt jetzt alles nur positiv, aber erst braucht man dafür mal Geld, Investitionen. Und mutige Leute, die investiert haben. Und so haben sich dann etliche mutige Unternehmer eben hervorgetan. Wenn ich jetzt da die Namen nenne, Pschorr, Hacker Pschorrbräu kennen wir ja, Edelmeier von Spaten, Wagner, Augustinerbrauerei oder der Brei vom Löwenbräu, das waren dann so typische Bierbarone.
Was erinnert denn heute noch an die historischen Bierbrauer in München?
Ja, zum Beispiel haben wir immer noch Bierkeller. Die Bierkeller sind zwar eine Geschichte im 18., 19. Jahrhundert dann rum, also nicht ganz weit zurück, aber immerhin, weil dann hat man außerhalb von München, als München ab 1800 immer mehr gewachsen ist, Lagerkeller gebaut, in den Hang der Isar, da drauf dann später auf die Braustätten. Inzwischen verschwinden hier wieder ein paar Lahne, also zum Beispiel als letzte von denen, die noch so richtig auf dem Keller gewesen sind, weggezogen. Aber die Bierkeller, die Hallen, die wir noch haben, das geht auf diese Zeit zurück. Dann wie Hofbräuhaus, das geht auf die Zeit zurück, als aus der Innenstadt die Braustätten rausbelegt worden sind und dann hat man große Brauräume gehabt. Und da sind dann Bierschwemmen, wie zum Beispiel das Schwimmen vom Hofbräuhaus entstanden. Dann haben wir natürlich die Biergärten, die gehen zurück auf Anfang 19. Jahrhunderts, ein bisschen mehr als 200 Jahre. Als die Bürger gemerkt haben, aha, da draußen gibt es gutes, frisches Bier, ganz Jahr über, weil da die Keller waren, das Eis damals noch gekühlt. Und da wollen wir dann was zu essen haben, aber das war ja nicht erlaubt, weil die Wirte in der Stadt protestiert haben, aber dann nehmen wir uns halt unsere Brotzeit mit, das dürfen wir heute noch. Bis nach dem Krieg ist man auch in München auf den Keller gegangen und nicht in den Biergarten. Aber diese Biergarten-Tradition mit Tischdecken und Brezen kaufen, weil Brot durften die Wirte verkaufen, aber den Rest vom Essen bringt man mit, geht noch drauf zurück. Und natürlich das Oktoberfest, das wir letztes Jahr so sehr vermisst haben. Das geht auf eine Hochzeit zurück. Der damalige Kronprinz Ludwig mit der Therese, Ludwig der Erste als König. Aber ganz nach dem Hochzeitsfest ist es ja schon bald ein Vergnügungsfest geworden und heutzutage ist es das größte Bierfest der Welt. Wir haben in München einen Bierbrunnen am Altstadtring, stadtauswärts Richtung Königsplatz. Einmal im Jahr, in die Zeit vom Reinheitsgebot im Frühjahr, wenn der Brunnen wieder in Bewegung gesetzt wird, gibt es dann nämlich Bier und zwar das beste denkbare Bier. Kann sich jeder Zuhörer mal überlegen, was das ist? Freibier. Wir haben ein Bier- und Oktoberfestmuseum in der Altstadt. Da kann man die ganze fantastische Geschichte auch sehr spannend nachverfolgen.
Beim Bierbrauen kann man deutlich den kontinuierlichen Wandel in der Arbeitswelt erkennen. Ursprünglich braute jeder Haushalt sein eigenes Bier. Es war die Aufgabe der Hausfrau und es gab keinerlei Qualitätsanforderungen. Durch ein erstes Reinheitsgebot in München 1487, gefolgt von dem Reinheitsgebot von 1516, wurde strikt reguliert, es durfte nur noch Hopfen, Wasser und Gerste vergoren werden. Politische Umstände, hierbei war es ein Staatsbankrott, führten dazu, dass ein Bierbraumonopol vergeben wurde, was privates Brauen unmöglich machte. Monopole galten schon immer als Gelddruckmaschinen. Nach dem 30-jährigen Krieg sollen 30% des Staatshaushaltes durch das Weißbiermonopol eingebracht worden sein. Für weiteren Reichtum sorgte die Erfindung der Eismaschine von Karl von Linde, die jederzeit Kühlung ermöglichte und es somit keine Abhängigkeit mehr von den Jahreszeiten gab. Und auch die Flaschenabfüllung trug zur Gewinnsteigerung bei. Nach der Pause hören wir von Ingrid Oxford, welche Bedeutung Hoflieferanten hatten.
Lora München auf der 92.4. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Per Mail an kritik@lora924.de.
Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit dem virtuellen Rundgang durch die historische Arbeitswelt von München. Mein Interviewgast ist die Gästeführerin Ingrid Oxford. Gerade haben wir über München als Bierstadt gesprochen. Ursprünglich hat jeder Haushalt sein eigenes Bier gebraut, genauso wie auch das Brot von jedem selbst gebacken wurde. Aber München wurde immer größer, die Stadt und ihre Bewohner entwickelten sich weiter. Die Lebensart änderte sich. Eine große Umstrukturierung in ganz Europa erfolgte durch Napoleon. Ab 1806 war Bayern ein Königreich. Das hatte natürlich Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Damit konnte es königlich bayerische Hoflieferanten geben. Wie konnte man denn königlich bayerischer Hoflieferant werden?
Die erste Voraussetzung haben Sie schon erwähnt, man braucht einen König. Und dann muss ein Bürger gewisse Voraussetzungen erfüllen. Grundsätzlich muss er aber erstmal einen Antrag stellen. Manchmal hat der Hof auch selbst jemanden entdeckt und so toll gefunden, dass er den fördern will. Also ansuchen war das Wichtigste erstmal, und das Gesuch musste eigenhändig unterschrieben sein. Darin musste man sich mehr oder weniger nackt ausziehen, seine persönlichen, geschäftlichen und finanziellen Verhältnisse darstellen. Was nicht erlaubt war, war die Einsendung von Warenproben.
Und welche Voraussetzungen musste man mitbringen? Wer konnte Hoflieferant werden und wer nicht?
Wir haben jetzt schon gehört, Vermögenskredit und Familienverhältnisse mussten einwandfrei sein. Es musste eine königstreue Gesinnung vorliegen. Man musste mehr als 30 Jahre alt sein, seit mindestens 6 Jahren Inhaber oder Leiter eines Geschäfts sein, und zwar eines erstklassigen Geschäfts. Bei Künstlern oder Wissenschaftlern waren auch Neuerungen interessant. Handwerker konnten nur die Meister erreichen. Wer nicht in die Lage gekommen ist, das waren zum Beispiel Pächter, Aktiengesellschafter oder zum Beispiel auch Brauer. Nicht Voraussetzung war jedenfalls, dass man Waren an den Hof geliefert hat. Also es hat viele königlich bayerische Hoflieferanten gegeben, die nie etwas an den Hof geliefert haben. Der Antrag, wenn der abgelehnt worden ist, da hat man nun 3 Jahre warten müssen, bis man wieder starten hat können.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dass es ganz verschiedene Gewerbe waren, also bei weitem nicht nur Handwerker, die Hoflieferanten werden konnten.
Ja, es gab Künstler, es gab Wissenschaftler, Leute, die was Neues erfunden hatten. Man wollte von Staats wegen eben die Wirtschaft fördern eigentlich. Man wollte die Qualität fördern, man wollte die Kreativität fördern. Ausgeschlossen waren Brauer, wenn einer noch so gutes Bier macht und auch so einen Hof geliefert hat. Da könnte durchaus der Grund sein, dass es eben ein Hofbräuhaus gegeben hat.
Wie viele Hoflieferanten gab es denn überhaupt?
Soweit man heute weiß, geht man aus von 1806 bis 1918, also die Zeit des Königsreichs, dass ungefähr 1700 Hoflieferanten ernannt wurden. 1910, da war es ja am meisten, denn im Laufe der Zeit ist ja München gewachsen, es sind immer mehr reiche, adelige Leute da gewesen, die dann auch entsprechend gekauft haben und entsprechende Waren haben wollten. Also der Zeit vom Prinzregenten, kurz vom Ersten Weltkrieg, sowas waren es ca. 700.
Wenn ein Betrieb den Titel tragen durfte, konnte der Titel dann auch an die Nachkommen weitergegeben werden? War dieser Titel vererbbar?
Nein, der Titel war höchst persönlich. Selbst wenn einer umgezogen ist oder irgendwie sein Geschäft verändert hat, dann hat er wieder beantragen müssen. Also es war ein absolut an eine Person gebundener Titel, keine Vererbbarkeit.
Monarchen sind ja geschäftstüchtig. Hat es was gekostet, den Titel Hoflieferant tragen zu dürfen?
Ja, grundsätzlich hat es was gekostet. Und zwar je nach Leistungsfähigkeit des Geschäfts. Man hat eben einen Gebührenraum gehabt von 300 bis 3000 Mark sowas, aber es konnte auch möglich sein, dass jemand, heute würde man sagen, ein Start-up, also einer Neuer, der irgendeine tolle Idee hat, gefördert werden soll, der musste dann vielleicht gar nichts zahlen. Und wenn irgendeine große etablierte Firma den Titel bekommen hat, die mussten dann vielleicht bis zu 15.000 Mark bezahlen. Das war damals schon eine ganze Menge Geld. Das war also immer so im Gutdünken der Kommission, der Hoftitelkommission, die zuständig gewesen ist, die das alles organisiert hat und das bestimmt hat, wer den Titel dann letztendlich kriegt. Das Geld ist dann übrigens aufgeteilt worden. Ein Drittel davon ging in die königliche Hofkasse, ein Drittel an Wohlfahrtsverbände, ein Sechstel in die Wittelsbacher Landesstiftung zur Förderung des Handwerks und ein Sechstel an den Staat. Und in gewisser Weise war das schon eine klassische, um es auch wieder modern und auf Englisch zu sagen, Win-Win-Situation. Das Königshaus, das Herrscherhaus, der Staat haben den Vorteil gehabt, sie mussten eigentlich nichts aufwenden, also ein bisschen Verwaltung, haben dafür sogar noch Geld kassiert.
War der Titel königlich bayerischer Hoflieferant eine Erfindung unserer bayerischen Könige? Oder gab es solche Hoftitel schon vorher?
Es gab Hoftitel oder Hofbefreite schon in früheren Zeiten. Ein Hofschutzgewerbe, also die Höfe haben über Jahrhunderte vorher schon Künstler oder für sie wichtige Handwerker, Händler und so weiter extra beschützt gefördert. Die hatten dann Steuervorteile und so weiter. Auch das Kurfürstentum Bayern, das es ja seit dem 17. Jahrhundert gegeben hat, hat Hoftitel verliehen. Es war dann eben kurfürstlicher Hoflieferant. Und natürlich hat es auch überall im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation diese insofern globalisierte Idee gegeben, dass also der Kaiser in Wien und alle haben ihre Hoftitel verliehen. Und jeder war natürlich stolz und froh, wenn er die gekriegt hat.
Und gab es in Bayern auch Hoflieferanten, die außerhalb von Bayern ansässig waren? Also haben unsere Könige auch schon global gedacht?
Global im Kleinen, europäisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, man hat bis nach Köln Hoflieferantentitel verliehen, aber auch sogar nach Frankreich oder England, wenn man englisches Tuch zum Beispiel besonders gute Waren aus dem Ausland bezogen hat. Und so wurde ja zum Beispiel Dallmayr auch mit dem Hoftitel vom Kaiser in Wien belegen. Also es gab da schon Möglichkeiten, international zu wirken.
Nun ist es ja nett, wenn man so einen imposanten Titel tragen darf, als, sagen wir mal, Handwerker oder Gewerbe. Aber hatte man da auch was davon? Gab es dadurch irgendwelche Privilegien? Wozu berechtigte der Titel?
Extra gab es eigentlich gar nicht so viel. Der Hof, der wollte da nicht bezahlen, keine Verpflichtungen einnehmen. Der Hof hat nur erlaubt, das königliche Wappen zu benutzen. Damit konnte man zeigen, dass man es ist. Aber indirekt war das natürlich eine Wahnsinnswerbung. Ich, königlich bayerischer Hoflieferant, dann sind natürlich viele andere Leute, die sich leisten konnten, in diesem Bereich einzukaufen, die sind dann zu den Geschäften gegangen. Das war also eine Garantie für Qualität, für Service. Es war Werbung. Es war ein riesen Werbeeffekt, wenn man den Titel gehabt hat.
Also in gewisser Weise war der Titel Hoflieferant eine Förderung eines bestimmten Betriebes. Nun klingt ja der Titel Hoflieferant etwas verstaubt. Die Monarchie in Bayern wurde 1918 abgeschafft, sogar in ganz Deutschland. Darf der Titel Hoflieferant heute noch benutzt werden?
Ja, Sie haben schon das wichtige Kriterium gesagt, man braucht einen Hof dazu. Aber heute wird es eben benutzt als ehemals königlich bayerischer Hoflieferant. Wenn das ehemals runterfällt irgendwo, gut, da gibt es keine Strafen dafür, jedenfalls nicht durchgesetzt. Aber die Firmen, die es benutzen, die nutzen das eben als ehemalige königlich bayerische Hoflieferanten und wollen eben dadurch ihre lange Tradition zeigen, dass sie eben schon seit, ja, inzwischen jetzt weit über 100 Jahren tätig sind, immer noch da sind, immer noch den Anspruch stellen, so gut zu sein, dass sie die höchsten Ansprüche erfüllen.
Na, gibt es denn heute noch Firmen, die schon zu Königszeiten an den Hof geliefert haben?
Ja, gibt es in München einige. Also gerade in München wird die Tradition noch aufrechterhalten. Zum Beispiel der Dallmayr natürlich, der ja, wie man an seinem Haus lesen kann, übrigens viele Hoftitel hatte. Oder Beck, Eiles, Kaut Bullinger, Ed Meyer, Schuhgeschäft, etliche Juweliere. Zum Beispiel war aber auch Wamsler, da denkt man heute gar nicht an großartig Hofmäßiges, ein königlich bayerischer Hoflieferant. Aber die brachten neue Technik an und das war genauso wichtig, als wenn jemand irgendein schönes, besonderes Schmuckstück macht. Man hat da sehr weit umfassend gedacht, die Wirtschaft zu fördern. Es gibt natürlich auch wirklich sehr ehemalige königlich bayerische Hoflieferanten und einen möchte ich da noch erwähnen. Das ist Sport Münzinger. Das war das erste Geschäft, das Rathaus eingezogen ist, aber leider ist Münzinger jetzt ein Opfer der Corona-Situation geworden. Und die schließen, also manche verschwinden jetzt gerade unter den besonderen Umständen.
Zum Abschluss wollen wir noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Ja, ich habe vor über 30 Jahren die Möglichkeit bekommen, eine offizielle Gästeführerin der Stadt München zu werden und damit meinen absoluten Traumberuf zu ergreifen, weil ich mich dann eben mit so vielen schönen, spannenden Themen, Stadtteilen und so weiter immer befassen habe können. unheimlich viele nette Leute kennengelernt habe, ganz viel erlebt habe. Und das ist wirklich ein ganz, ganz positiver Aspekt in meinem Leben. Ja, leider wurde meine Arbeit für die Fehler auf dem Gebiet Tourismus, Kultur und so weiter Mitte März abgeschnitten. Seitdem habe ich ein paar einzelne Führungen gemacht, eben spezielle Sachen für Münchner. Es ist eine sehr traurige und unbefriedigende Situation, vor allem man plant immer wieder, also mit, ich sage jetzt extra Mann, ich plane, Volkshochschulen planen, also alles plant und dann fällt wieder alles ins Wasser. Ich habe jetzt fürs letzte Jahr, also für 2020, eigentlich viermal geplant und jetzt schauen wir mal, was 2021 kommt. Das ist schon sehr frustrierend. Ja, vielleicht dürfen wir ja im Sommer 2021 wieder auf Tour gehen, wie im letzten Sommer zumindest. Das wäre dann schon mal ein positiver Lichtblick.
München hat, obwohl es nicht besonders alt ist, eine ereignisreiche Geschichte. Als Zollstation gegründet, hat es sich über die Jahrhunderte zur Hauptstadt von Bayern entwickelt. Viele Dinge in der Stadt erinnern uns an die Historie, seien es Straßennamen, Plätze, Stadtviertel, Brunnen oder ähnliches. In dieser Sendung konnten wir natürlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt von Münchens Arbeitswelt betrachten. Damit sind wir am Ende mit dieser Kultursendung, die historische Arbeitswelt von München. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Gast Ingrid Oxford. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist.